Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Das Chaos um den Brexit macht jetzt auch schon der Notenbank in den USA Sorgen. Wir berichten über die Sitzung und schalten auch nach London, wo die Schwesterzentralbank heute ebenfalls über die Zinsen beriet. Außerdem tagen heute, 4 Tage nach der Ankündigung von Fusionsgesprächen, die Kontrollgremien von Deutscher Bank und Commerzbank. Und China will seine Seidenstraße bis nach Italien bauen. Auch dazu gleich mehr. Beginnen aber wollen wir mit der wichtigsten Notenbank der Welt, der Federal Reserve. Ende des letzten Jahres hat es so ausgesehen, als ob sie weiterhin die Zinsen erhöhen wird, um sich Spielräume für künftige Krisen zu schaffen. Jetzt eine abrupte Wende und die Frage, schaltet die Notenbank wieder in den Krisenmodus? Unser Washington-Korrespondent Thilo Kössler.
Die US-Notenbank hat nicht an der Zinsschraube gedreht und wird dies wohl auch für den Rest des Jahres nicht mehr tun. Jerome Powell nahm damit die Ankündigung vom Dezember letzten Jahres zurück, als die Fed noch von 2 weiteren moderaten Zinserhöhungen im Jahr 2019 gesprochen hatte. Es sei jetzt an der Zeit, sich in Geduld zu üben und abzuwarten, wie sich die Konjunktur weiterentwickle, sagte der Fed-Chef nach der 2-tägigen Sitzung des Offenmarktausschusses.
It's a great time for us to be patient and watch and wait and see how things evolve.
Der Leitzins bleibt also unverändert in der Spanne zwischen 2,25 und 2,5%. Ein positives Signal für Investoren und Verbraucher, mithin für die gesamte Wirtschaft. Die ökonomischen Eckdaten seien nach wie vor gut, sagte Powell. Deshalb verhalte sich die Fed mit ihrer Zinspolitik jetzt neutral. Die Wirtschaft wachse weiter, die Arbeitslosigkeit befinde sich mit 3% auf einem historischen Tief, die Inflation liege bei den angepeilten 2%.
Our policy rate is in the range of neutral. The economy is growing at about trend. Inflation is close to target. Unemployment is under 3%.
Indes hat sich das Wachstum abgeschwächt. Die Fed geht noch von etwa 2% aus. Das liegt deutlich unter der Wachstumsprognose des Weißen Hauses, das unlängst von 3,1% gesprochen hatte. Trotz der insgesamt positiven Rahmendaten sieht Fed-Chef Powell auch Risikofaktoren, besonders im internationalen Umfeld. Zum Beispiel mit Blick auf den Brexit oder die schwelenden Handelskonflikte.
Along with these developments, unresolved policy issues such as Brexit and the ongoing trade negotiations pose some risks to the outlook.
Powell berichtete von Befürchtungen US-amerikanischer Manager und Unternehmen, die vor den Risiken und Nebenwirkungen der Strafzölle Donald Trumps gewarnt hätten. Doch noch lasse sich nicht einschätzen, wie sich die Handelskonflikte tatsächlich auf die Wirtschaft auswirkten, sagte Powell.
There's a fair amount of uncertainty. It's hard to say how much of an effect that's having on our economy.
Dasselbe gelte für den Brexit. Wir beobachten die Entwicklung sehr genau und hoffen, dass die Angelegenheit auf geordnete Weise gelöst werden kann, sagte Powell wörtlich.
So of course we're watching Brexit carefully and hoping that it can be resolved in an orderly way.
Die Entscheidung zu einer abwartenden und geduldigen Geldpolitik geht auch mit einer Kurskorrektur beim Verkauf von Anleihen einher, die die US-Notenbank während der Finanzkrise im großen Stil angekauft und in jüngster Zeit massiv wieder abgestoßen hatte. Die Verkäufe sollen zwischen Mai und September dieses Jahres auf monatlich 15 Milliarden Dollar halbiert und dann ganz eingestellt werden. Mit dem Effekt, dass die US-Notenbank damit wesentlich mehr flüssiges Geld im Markt belässt als ursprünglich angekündigt.
Und wir nehmen den Bericht von Thilo Kössler zur Entscheidung der US-Notenbank mit in den Handelssaal der Frankfurter Börse. Dort begrüße ich meine Kollegin Claudia Wehrle. Frau Wehrle, niedrige Zinsen, das spricht ja eigentlich immer für Aktien. Andererseits scheint sich die Fed Sorgen um die Konjunktur zu machen. Reichte die Reaktion auf die US-Notenbank über den großen Teich bis zu Ihnen hin nach Frankfurt?
Ja, das kann man so sagen. Die US-Wirtschaft ist nun mal die größte Volkswirtschaft der Welt. Und wenn die US-Notenbanker sagen, unserer Meinung nach läuft es wirtschaftlich gesehen schlechter als gedacht, dann zieht das einfach Kreise. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass Konjunkturprognosen nach unten korrigiert worden sind. Und deshalb, ja, das drückt hier auf die Stimmung. Wenn wir uns den DAX ein bisschen genauer anschauen, Aktien der Deutschen Bank sind große Verlierer, minus 3% im MDAX geben Commerzbankpapiere 3,5% nach und das zieht den DAX und auch den MDAX mit nach unten. Der DAX aktuell 1% tiefer, er fällt auf 11.484 Punkte.
Die Banktitel haben Sie genannt. Bleiben wir bei den Banken. In Frankfurt tagen heute die Aufsichtsräte der Deutschen Bank und der Commerzbank. Kaum vorstellbar, dass die am Sonntag angekündigten formellen Fusionsgespräche dort kein Thema sind, oder?
Ja, das ist richtig. Wie es heißt, ist der Termin von beiden Aufsichtsratssitzungen von langer Hand geplant. Bei der Deutschen Bank leuchtet das auch ein, denn morgen will die Deutsche Bank ihren Geschäftsbericht vorlegen. Neben mir sitzt Christoph Schallast von der Frankfurt School. Herr Schallast, der deutsche Bankchef Christian Sewing hat sich bislang in der Öffentlichkeit eher zurückhaltend geäußert, was ein mögliches Zusammengehen angeht. Nun, so scheint es, möchte er den Aufsichtsrat davon überzeugen, dass eine Hochzeit doch sinnvoll sein könnte. Warum auf einmal eine solche Kehrtwende?
Naja, er hat sich entschlossen, diesen Weg zu gehen und jetzt muss er den Aufsichtsrat mitnehmen. Das ist seine Pflicht. Der Aufsichtsrat ist jetzt zu diesem Zeitpunkt zu informieren und er wird natürlich kritische Fragen stellen, weil sie lesen ja auch das, was publiziert wird, was der Sachverständigenrat gesagt hat. Das heißt, das wird heute bestimmt eine interessante und heiße Diskussion werden.
Wie sieht's bei Martin Zielke aus?
Das kann ich mir kaum anders vorstellen, insbesondere weil die Commerzbank ja der kleinere Partner wäre in dieser Fusion. Und dieser, sage ich mal, Fusion untergleichen, von der oft gesprochen wird, die gibt es in der Praxis nicht. Einer hat am Schluss das Sagen.
Wird der Druck aus Berlin schwächer?
Ich glaube, er wird im Augenblick schwächer, weil in beiden Regierungsparteien Zweifel aufgekommen sind. Auf der einen Seite gibt es eine Fraktion um Herrn Altmaier, den Wirtschaftsminister, die nationale Champions bilden und formen will. Und da ist sie natürlich auf einer Linie mit Herrn Scholz und Herrn Kukies. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die alte wirtschaftsliberale Haltung in der CDU, die eigentlich sich nicht vorstellen kann, dass der Staat eine solche Hochzeit vermittelt. Und natürlich in der SPD der Gewerkschaftsflügel. Ich glaube, da ist noch einiges an Diskussionsbedarf.
Ein Zusammengehen, schön und gut. Beide Banken, also sowohl die Deutsche als auch die Commerzbank, haben aber immer noch mit den Übernahmen aus der Vergangenheit zu kämpfen. Also mit der Übernahme der Dresdner Bank, mit der Übernahme der Postbank. Jetzt möglicherweise nochmal ein Zusammengehen. Das bedeutet doch, dass die Banken über Jahre hinaus nur mit sich selbst beschäftigt sind.
Davon wird man ausgehen müssen. Wir haben in letzter Zeit auch einiges gehört über die Schwierigkeiten beim Zusammenlegen von IT-Systemen. Das war in der Vergangenheit auch so. Die Postbank ist noch nicht verdaut, die Dresdner Bank ist noch nicht verdaut. Insoweit ist es, glaube ich, nicht der beste Zeitpunkt. Und beide haben ja auch anfangs gesagt, dass sie erst gerne ihre Hausaufgaben machen würden. Das klingt vernünftig.
Brauchen wir überhaupt so einen großen nationalen Champion?
Ich glaube, wir brauchen keinen nationalen Champion. Wir brauchen ganz sicher einen Champion, der in der Lage ist, deutsche Unternehmen ins Ausland zu begleiten, auch eine internationale Investmentbank. Aber das muss kein deutscher Champion sein. Und so ein bisschen vergessen wir auch, dass wir noch zwei weitere Säulen unseres Banksystems haben, traditionell. Und das macht uns ja auch stark. Es gibt eben noch die Sparkassen und die Landesbanken und es gibt natürlich den Genossenschaftsverband.
Wäre eine Fusion mit einem europäischen Bankenpartner möglich?
Ich glaube, das wäre sogar wünschenswert, weil wir müssen einfach anfangen, grenzüberschreitend zu denken. Das Europa 27 muss stärker zusammenhalten und ich glaube, wir müssen einfach hier die Stärken verschiedener, sag ich mal, Banken, etwa in Frankreich oder auch in Spanien, zusammenlegen mit den traditionellen Stärken von Commerzbank oder Deutscher Bank, die ja immer noch vorhanden sind.
Und warum tut man sich mit so einem Gedankenspiel hierzulande so schwer?
Naja, weil im Augenblick ja, sag ich mal, der Nationalismus und das Schauen auf nationale Stärke wieder mal en vogue ist. Das sieht man natürlich vor allem in den USA, aber auch in anderen Ländern. Und das scheint so ein bisschen auf die Regierung übergegriffen zu haben. Aber ich glaube, auf Dauer ist das europäische Denken gerade in Deutschland immer stärker gewesen.
Das sagt Christoph Schallast von der Frankfurt School of Finance and Management.
Ja, auch aus Köln. Danke an Professor Schallast und Frau Wehrle. Wir schauen noch auf das Marktgeschehen heute bei Ihnen. Die Siemens-Aktie, die konnte zulegen. Warum?
Ja, da geht es um große Gasturbinen. Es gibt nämlich Spekulationen, dass Siemens in dieser Sparte mit einem asiatischen Partner zusammengehen könnte. Die Optionen reichen von einer kompletten oder von einer teilweisen Abgabe des Geschäftes in ein Gemeinschaftsunternehmen. Manche sagen auch, Siemens werde die Sparte behalten. Das alles muss man vor dem Hintergrund sehen. Stichwort Energiewende. Die Gewinne in diesem Bereich gehen einfach zurück. Zugleich gibt es Überkapazitäten und da will Siemens nun reagieren. Hier an der Börse kommt das gut an. Die Aktien inzwischen deutlich im Plus.
Heidelberg Zement ist heute mit neuen Zahlen gekommen. Wie reagiert die Börse?
Ja, da gab es wirklich gute Zahlen. Der Baustoffkonzern hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr, nämlich durch den Verkauf von Geschäftsteilen, deutlich steigern können. Also da geht es um Bereiche, die nicht mehr zum Kerngeschäft gehören. Anleger können sich zudem freuen. Die Dividende soll steigen auf 2,10 Euro, so hoch wie noch nie in der Firmengeschichte. Eigentlich alles gute Nachrichten, aber Anleger nehmen heute Gewinne mit. Die Papiere von Heidelberg Zement 2,3% im Minus.
Anders läuft es bei den Uniper-Aktien, oder?
Ja, der Finanzinvestor Elliott, der macht beim Energiekonzern Uniper Druck, will einen sogenannten Beherrschungsvertrag mit dem größten Aktionär Fortum durchsetzen. Uniper lässt sich mit der Entscheidung Zeit. Es heißt, man wolle die Forderung prüfen und eine Stellungnahme vorbereiten. Aber wann das der Fall sein werde, das ist noch völlig offen. Letztendlich hat ja jeder so ganz eigene Vorstellungen, wie die Beziehung in Zukunft aussehen könnte.
Dann haben wir noch den Baumarktkonzern Hornbach, ein Gewinneinbruch. Wie reagiert die Aktie?
Die werden verkauft, minus 5,3%. Die Geschäfte laufen schlechter als gedacht, auch schlechter, als Hornbach sich das selbst vorgestellt hat. Es sind neue Mitarbeiter eingestellt worden, höhere Sachkosten. All das macht sich negativ bemerkbar.
Fehlen uns noch die Devisen, Anleihen und der Goldpreis.
Der Euro kostet aktuell 1,1391 Dollar. Die Umlaufrendite von 0,01 auf minus 0,03% gesunken. Und die Feinunze Gold aktuell 1.318,13 Dollar.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehle. Und wir haben schon über den Brexit gesprochen. Der drohende, ungeregelte Brexit hält nicht nur die politische Welt, wie heute auf dem EU-Gipfel, in Atem, sondern auch die Wirtschaft. Nach wie vor ist völlig unklar, worauf sich die Unternehmen einstellen müssen. In dieser Lage hat heute vor einer guten halben Stunde die Bank of England über die Zinsen entschieden. Frage an unsere Korrespondentin in London, Christine Heuer. Wie ist denn die Entscheidung ausgefallen?
Die britische Notenbank ändert erst einmal nichts am Zinssatz, so war das auch erwartet worden. Die Leitzinsen bleiben stabil auf niedrigem Niveau bei 0,75%. Das heißt, die Währungshüter in London agieren weiterhin vorsichtig. Sie fahren dabei auf Sicht. Auch wenn heute alles beim Alten bleibt, dann kann sich das rasch ändern, wenn klar ist, wohin die Brexit-Reise genau geht und wenn die Börsen darauf dann deutlich reagieren.
Die Vorsitzende des Londoner Finanzzentrums, Catherine McGuinness, hat heute gesagt, der Sektor der Finanzdienstleistungen, der in der City of London angesiedelt ist, fühle sich wie von einem Bus überrollt. Wie ist denn die Stimmung in der britischen Wirtschaft angesichts dieses Brexit-Chaos?
Ja, Clemens Kindermann, die Finanzdienstleister sind ja schon lange alarmiert. Schließlich ist London für sie einer der absolut wichtigsten Standorte. Es gibt bereits einen Brain Drain und einen Entwicklungsstillstand. Aber auch die Industrie hat Bauchschmerzen. Die Unsicherheit und die Angst vor Lieferengpässen betreffen jede wichtige Wirtschaftssparte im Vereinigten Königreich. Die Autoindustrie, die Lebensmittelbranche, die Pharmaindustrie und. Die sind alle global vernetzt und auf den reibungslosen Austausch mit anderen Standorten und Zulieferern angewiesen. Der Brexit unterbricht jetzt schlicht und einfach den Warenfluss. Das fängt mit den erwarteten Lkw-Staus in Dover an. Das geht über fehlende Ersatzteile für Autos bis hin zur Sorge, dass wichtige Medikamente auf dem britischen Markt bald einfach nicht mehr zu haben sind. Jedenfalls vorübergehend. Die Unternehmen fangen also an, Waren zu bunkern. Sie verzichten auf neue Investitionen und sie geben sehr viel Geld dafür aus, sich auf einen Notfall, den No-Deal, einzustellen, von dem sie nicht wissen können, ob, wann und wie genau er eintritt.
Ja, das ist ja gerade das Problem, der Zeitraum. Was würde denn die britische Wirtschaft bevorzugen? Ein Aufschub des Brexit bis Ende Juni, ist ja jetzt die Rede davon, oder lieber einen längeren Zeitraum?
Wenn das die Alternative ist, dann ist die Antwort klar. Ein längerer Aufschub wäre besser für die britische Wirtschaft, damit die Unternehmen Zeit gewinnen. Aber wenn, dann eben richtig Zeit und nicht häppchenweise 2-3 Monate. Die bringen gar nichts. Insofern wäre der britischen Industrie sogar ein No-Deal lieber als ein Austritt Ende Juni. Dann würde wenigstens Klarheit herrschen und alle könnten sich auf Fakten einstellen, statt immer weiter rätseln zu müssen, wie es denn nun weitergeht. Also, es gilt wie immer, die Wirtschaft wünscht sich vor allem Planungssicherheit.
Tja, das ist das Stichwort. Aber wenn jetzt alles so läuft, also wenn nichts passiert, dann soll und wird in gut einer Woche der Brexit vollzogen sein. Gibt es denn jetzt schon erkennbare Kollateralschäden für die britische Wirtschaft?
Ja, man sieht das schon länger ganz gut. Die Finanzbranche hatte ja bereits im Januar 7.000 Arbeitsplätze verloren. Da wandern Leute an europäische Standorte ab, nach Frankfurt etwa oder nach Paris. Das ist für London ein schwerer Schlag. Die Finanzwirtschaft in Großbritannien erwirtschaftet 6,5% des Bruttoinlandsprodukts. Oder die Autoindustrie, da gab es ja bereits mehrere Hiobsbotschaften. Honda will sein Werk in Swindon 2022 schließen. Nissan hatte eine wichtige Produktionsstätte in Sunderland geplant und hat das Projekt jetzt abgeblasen. Das liegt vielleicht nicht nur, aber doch eben auch maßgeblich am Brexit. Und das sind nur besonders schlagzeilenträchtige Entscheidungen. Die Unternehmen auf der Insel, die geben im Moment zum Beispiel auch unheimlich viel Geld aus, um Waren zu bunkern für den Ernstfall. Die Pharmaindustrie ist dazu sogar verpflichtet. Aber weil so viele Firmen vorsorgen wollen, sind die Lagerkapazitäten in Großbritannien rar geworden und entsprechend teuer. Also unterm Strich, der Brexit kostet die Briten schon jetzt sehr viel Geld, Wohlstand und Arbeitsplätze. Und dabei ist er noch nicht einmal vollzogen.
unsere Korrespondentin Christine Heuer aus London über die britische Notenbankentscheidung und die Stimmung in der britischen Wirtschaft. Vielen Dank dafür. Und von Großbritannien gehen wir nach Italien. Der chinesische Präsident Xi reist heute nach Rom, um mit Italien eine Beteiligung am Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße zu vereinbaren. Während der heutige EU-Gipfel Europas Haltung zur Wirtschaftsmacht China erst noch klären soll, macht Italien also schon Nägel mit Köpfen. Es sieht alles danach aus, dass Rom in der Hoffnung auf Milliardeninvestitionen einen Pakt mit dem Drachen schließt. Worum es den Chinesen geht, dazu unser Korrespondent in Shanghai, Steffen Wurzel.
Es ist nicht mehr als eine Absichtserklärung, die beide Regierungen in Rom unterschreiben wollen. Doch allein die Tatsache, dass Italien die sogenannte Seidenstraßeninitiative Chinas künftig offiziell unterstützt, ist ein großer politischer Erfolg für Xi Jinping. Italien ist das erste Land der G7-Gruppe und die weltweit größte Volkswirtschaft überhaupt, die sich zu Chinas umstrittenem Infrastrukturprojekt bekennen will. Wang Yiwei, Politologe an der Volksuniversität in Peking, betonte Anfang der Woche im staatlichen Sender CCTV: Es ist sehr wichtig, große Industrienationen ins Seidenstraßenprojekt einzubinden. Sie haben das Kapital, die Technologie und die entsprechenden Standards. Wichtig ist, dass wir den multilateralen Charakter der Seidenstraße betonen. Darum ging es ja von Beginn an. Die meisten Experten außerhalb Chinas sehen das anders. Für sie ist die Seidenstraße eben kein multilaterales, sondern ein rein chinesisch dominiertes Projekt. Die Staats- und Parteiführung in Peking habe stets das letzte Wort. In China selbst heißt das Projekt gar nicht Seidenstraße, sondern Yida Yilu. Der Begriff lässt sich nur sehr hölzern übersetzen, in etwa mit ein Gürtel eine Straße. Im deutschen Sprachraum hat sich deswegen der romantisch klingende Begriff der neuen Seidenstraße durchgesetzt. Der Inhalt allerdings ist weniger romantisch. Bei dem Lieblingsprojekt der chinesischen Staats- und Parteiführung geht es um den massiven Ausbau von chinesischem Einfluss in Asien und im Rest der Welt. Dafür will China hunderte Milliarden Euro investieren in Infrastrukturprojekte, in Straßen, Häfen, Schienenwege, Stromnetze und neue Flughäfen etwa. Finanziert wird das Ganze unter anderem durch Kredite chinesischer Staatsbanken. Kritiker warnen, dass sich betroffene Regierungen damit in gefährliche Abhängigkeiten begeben, in wirtschaftliche und politische. Und tatsächlich haben sich viele Seidenstraßenländer wie Malaysia, die Malediven, Pakistan und Sri Lanka in den vergangenen Jahren stark verschuldet bei chinesischen Staatsbanken. In Italien würden die geplanten Seidenstraßeninvestitionen unter anderem den Ausbau von Häfen betreffen. Kredite dafür sollen von der chinesisch kontrollierten Asian Infrastructure Investment Bank kommen. Das, so fürchten Kritiker, könnte auch Italien in gefährliche Abhängigkeiten begeben. Die Bundesregierung, die EU und die USA kritisieren die chinesisch-italienische Absichtserklärung zur Seidenstraße deswegen. Die US-Regierung etwa erklärte, Italien beschädige sein internationales Ansehen.
Steffen Wurzel zu Italiens Pakt mit dem Drachen China. Die deutschen Autobauer haben in den letzten Tagen öffentlich über die Förderung von Elektroautos gestritten. Jetzt haben sie sich zusammengerauft. Einzelheiten in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane.
Die Chefs der drei Autokonzerne Daimler, BMW und Volkswagen haben sich auf einen gemeinsamen Kurs geeinigt. Das gab der Verband der deutschen Automobilindustrie bekannt. Details sollen noch veröffentlicht werden, aber so viel wurde dann doch bekannt. Neben rein batteriebetriebenen Autos wollen die Autobauer, dass auch Plug-in-Hybride gefördert werden. Der Konflikt hatte sich an der Forderung von Volkswagen entzündet, Elektroautos künftig vorrangig zu fördern. Nach Einschätzung des Energiekonzerns RWE würde der Erhalt des Hambacher Forsts möglicherweise Milliarden kosten. Vorstand Lars Kulig erklärte seine Einschätzung mit aufwendigen Neuplanungen.
Was bedeutet das für die Wasserwirtschaft? Das Standsicherheitskonzept, die Massenbewegung für den Abraum, die Wiedernutzbarmachungsfrage. Wie sieht landwirtschaftliche, wie sieht forstwirtschaftliche Wiedernutzbarmachung aus? Und dann kommt natürlich am Ende auch die Frage, was kostet das denn mehr? Also ich gehe mal davon aus, dass wir in den Milliardenbereich reinkommen.
Kulig kündigte an, der Tagebau Garzweiler werde vollständig ausgekohlt. Die laufende Umsiedlung von 5 Dörfern werde zu Ende gebracht. Anwohner, unterstützt von Umweltorganisationen, rufen für diesen Samstag zu einem sogenannten Sternmarsch für den Erhalt ihrer Dörfer auf. Nachdem das Bundeskabinett gestern die Eckwerte für den Haushalt 2020 beschlossen hat, wehren sich die Bundesländer gegen Kürzungen. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder beraten dazu heute in Berlin. Im Fokus steht der Bundeszuschuss zu Kosten für Flüchtlinge. Er soll von 4,7 Milliarden auf 1,3 Milliarden Euro sinken. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht darin eine Zweckentfremdung. Er sagte vor dem Treffen im ARD-Morgenmagazin:
Er entfernt das Geld, das eigentlich vorgesehen war für die Integration, und zwar länger, und verwendet es jetzt für alle möglichen anderen Haushaltslöcher. Durch den Entwurf des Bundes werden im nächsten Jahr die Kommunen nahezu die Hälfte ihrer Integrationsmaßnahmen einstellen müssen, weil die Finanzsituation der Kommunen ist ja die schwierige. Und damit wird Deutschland im Punkto Integration einen echten Rückschritt machen.
Finanzminister Olaf Scholz argumentiert hingegen mit der gesunkenen Zahl der Asylbewerber. Und noch einmal Brexit. Ein Austritt Großbritanniens ohne Abkommen aus der EU würde jeden Bundesbürger 115 Euro im Jahr kosten. Zu diesem Ergebnis kommt die Bertelsmann Stiftung.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane. Vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Für Bayer könnte die gerichtliche Niederlage der US-Tochter Monsanto in einem Prozess um ihren glyphosathaltigen Unkrautvernichter noch fatale Folgen haben, vermuten die Kommentatoren.
Die Frankfurter Rundschau ist überzeugt, die Leverkusener haben gestern nicht irgendeine Niederlage vor Gericht einstecken müssen. Nein, der Urteilsspruch zur Frage, ob Glyphosat Krebs auslöst, wird sich auf hunderte weitere Gerichtsverfahren auswirken, in denen geklärt werden wird, ob Bayer Krebspatienten entschädigen muss. Die Probleme hat sich die Konzernspitze selbst ins Haus geholt. Der Kauf des schlecht beleumundeten US-Konkurrenten Monsanto entwickelt sich zu einem Fiasko. Die Neue Osnabrücker Zeitung bemerkt, es wäre nicht das erste Mal, dass sich ein deutscher Konzern an der Übernahme eines US-Rivalen verhebt. Man denke an Daimlers missglückte Fusion mit Chrysler. Mit Bayer und Monsanto muss es nicht so kommen. Ernährung ist ein Wachstumsgeschäft und Bayer war gut beraten, sich hier besser aufzustellen. Auch war die Gelegenheit für einen Kauf auf Pump dank niedriger Zinsen gut. Warum aber ausgerechnet den berüchtigten Monsanto-Konzern schlucken? Für Bayer-Chef Baumann dürfte es eng werden. Und wenn es richtig dicke kommt, wird er seinen Hut nehmen müssen. Kommentiert wird außerdem die dritte von den EU-Wettbewerbshütern gegen den Internetkonzern Google verhängte Milliardenstrafe. In der Sache sei sie weit weniger spektakulär als die früheren, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Für das Unternehmen wichtig ist, dass die EU-Kommission diesmal keine Änderungen des Geschäftsmodells verlangt. Es genügt ihr, dass Google die jetzt mit dem Bußgeld belegten Praktiken schon 2016 abgestellt hat. Dennoch hätte es ohne das konsequente Vorgehen von Wettbewerbskommissarin Vestager in den ersten beiden Fällen wohl kaum eingelenkt. Diesen Erfolg darf sich Vestager völlig unabhängig von transatlantischen Strategieüberlegungen ans Revier heften. Und die Süddeutsche Zeitung betont, was die EU Google vorwirft, ist nur insofern neu, als es sich hier um digital geprägte Geschäftsmodelle handelt. Im Grunde aber wendet der Internetkonzern Methoden an, wie sie auch andere marktbeherrschende Unternehmen der Geschichte genutzt haben. Es ist also eine Art Wildweststeuer, die die EU nun von Google einfordert. Es wäre jedoch verfehlt, im Wettbewerbsrecht eine Möglichkeit zu sehen, all das zu regeln, was man dem Konzern sonst noch vorwerfen kann.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, zu lesen und zu hören auch im Internet unter deutschlandfunk.de. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann die Sendung Deutschland heute mit meinem Kollegen Peter Sawicki. Eines seiner Themen, Spätfolgen des DDR-Unrechts. Die Opferbeauftragte in Sachsen-Anhalt fordert Hilfe.